Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine lieben Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz herzlich willkommen hier zur Buchvorstellung Flüchtlinge in Sachsen, eine Buchvorstellung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Und dieses Buch ist entstanden gemeinsam mit dem Verlag Edition Leipzig in der Verlagsgruppe Seemann-Henschel, hier in Leipzig ansässig. Und Frau Witte-Hofmann, die Vertreterin des Verlages, ist auch mit anwesend. Ganz herzlich auch Ihnen willkommen hier zur Buchmesse. Ja, und in meinem Namen und ich hoffe auch in Ihrem darf ich ganz herzlich begrüßen den Herausgeber des vorzustellenden Buches, Olaf Kittel. Herzlich willkommen hier zur Buchmesse, Herr Kittel.
Dankeschön.
Mein Name ist Werner Relleke. Ich bin Referatsleiter für Publikationen in der Landeszentrale für politische Bildung. Und darf Sie jetzt schon herzlich einladen, nach der Veranstaltung auch mal unseren Stand vielleicht zu besuchen. Hier in dieser Halle 2, Stand Nummer D103. Dort liegen auch die Publikationen aus. Man kann sie kostenlos mitnehmen, also auch das Buch, was jetzt vorgestellt wird. Einige Exemplare sind auch hinten an einem Tisch schon mit ausgelegt. Ja, ich möchte Ihnen kurz den Herausgeber vorstellen. Herr Kittel, Sie dürfen das gerne ergänzen, falls ich Wichtiges aus Ihrem Leben vergessen sollte. Also Herr Kittel ist Diplom-Journalist und freier Autor. Er wohnt in Radebeul bei Dresden und war 25 Jahre lang Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung in Dresden. Zuletzt verantwortete er dort als stellvertretender Chefredakteur hauptsächlich auch die 20 Lokalausgaben der Sächsischen Zeitung. 6 Jahre lang gehörte er zudem dem Deutschen Presserat an, bei dem man Beschwerden unter anderem einreichen kann, wenn einem die Berichterstattung in der Presse nicht gefällt. Und der Presserat achtet, glaube ich, auch darauf, dass die Journalisten gewisse Grenzen nicht überschreiten und sich an gewisse Regeln halten. Als Herausgeber hat er das Konzept und auch die Autorengewinnung des Buches maßgeblich in die Hand genommen, wofür Verlag und Landeszentrale ihm ganz herzlich danken. Ja, Herr Kittel, ich möchte dann mal gleich einsteigen. Wir wollen über das Buch Flüchtlinge in Sachsen sprechen. Was will dieses Buch überhaupt? Kann man das in einigen Sätzen umschreiben?
Wir haben vor einem Jahr folgende Situation gehabt, als wir das Buch geplant haben. Es gab viele Flüchtlinge, es gab viele Fragen und es gab so gut wie keine Antworten, weil in Sachsen bisher in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Flüchtlinge angekommen waren und das Thema eher ein untergeordnetes war. Jetzt hat sich die Situation vor einem Jahr deutlich verändert. Und es waren viele Fragen zu beantworten und wie gesagt, es gab wenig Informationsmaterial. Das war der Ansatzpunkt für dieses Buch. Wir wollten ein Buch machen, sehr faktenreich, sehr informativ und auch gut lesbar. Das heißt, für jedermann geschrieben. Also kein Fachbuch für Fachleute, die da mal was nachschlagen, sondern wirklich ein Buch, das man hintereinander weglesen kann. Das geht bei Sachbüchern gelegentlich auch. Und dann, dass man dann am Ende, wenn man das durchgelesen hat, also wirklich über alle wichtigen Dinge hier Bescheid weiß. Das war der Anspruch.
Ja, vielen Dank. Sie haben schon erwähnt, es sollte auch aktuellen Bedingungen entsprechen. Das Buch ist also vor einigen Monaten erschienen, Ende letzten Jahres und von daher gesehen noch fast druckfrisch, auch wenn es nicht zur Buchmesse erst erschienen ist. Ja, als zweite Frage, können Sie uns ein wenig Einblick geben in das Buch? Welche Beiträge sind dort enthalten, beziehungsweise auch vom Charakter her unterschiedliche Beiträge? Ich habe da auch noch eine zweite Folie, wo man einen kleinen Überblick bekommt. Es wäre schön, wenn Sie uns da einen Einblick in den Inhalt geben.
Aber sehr gern. Das sind eigentlich vier Säulen. Die eine Säule sind reine faktenorientierte Beiträge, wo wir dokumentiert haben, wer ist denn eigentlich hierher gekommen? Wo kommen die Leute her? Zum Beispiel ist immer wieder überraschend für viele, dass die viertgrößte Gruppe im vergangenen Jahr aus Russland kam. Das sind also waren nicht Syrer oder Iraker oder Afghanen, darüber spricht man ständig. Die viertgrößte Gruppe kamen aus Russland, in erster Linie Tschetschenen. Also wir haben genau aufgeschlüsselt, wer kam woher. Wir haben praktisch dokumentiert, wer bekommt welche Leistungen, wie werden Flüchtlinge registriert, bis hin dann faktisch auch, wenn denn Flüchtlinge abgelehnt werden, wenn Asylbewerber abgelehnt worden sind, wie läuft denn das eigentlich mit der Abschiebung? Was darf man da und was darf man da nicht? Wie geht das? Das ist also die erste Säule, rein faktenorientierte Beiträge. Eine zweite Säule war, wir haben sehr viele Menschen in diesem Buch vorgestellt. Einerseits Flüchtlinge mit ihren Schicksalen, aber auf der anderen Seite auch viele Helfer, Dolmetscher und andere Betreuer, Paten, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Und wir haben dann immer wieder auch überrascht festgestellt, dass die oft das Informativste geboten haben, weil die am nächsten dran sind. Zweite Säule, also Porträts. Eine dritte Säule sind ausführliche Interviews mit Fachleuten, die sich mit diesem Thema herumschlagen. Zum Beispiel ist ein ausführliches Interview mit einem Chef eines Flüchtlingsheimes, wie es denn da wirklich zugeht. Der also auch ziemlich offen darüber spricht, was es da für Probleme gibt. Dann gibt es eine ganze Menge Probleme. Oder mit der Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, die in ihrem Stadtbezirk allein etwa 100.000 Menschen mit Migrationshintergrund hat und damit natürlich auch sehr, sehr viele Probleme. Und da wollten wir von ihr wissen, was muss denn Sachsen anders machen, damit wir die Probleme Neuköllns nicht hierher kriegen. Also, dritte Säule sind dann ausführliche Interviews und die vierte Säule sind wissenschaftliche Beiträge, wo wir Studien aufgearbeitet haben, zum Beispiel darüber, wie stehen die Sachsen zum Flüchtlingsthema. Oder auch ein Professor auch hier aus Leipzig hat darüber geschrieben, wenn jetzt so viele Moslems nach Sachsen kommen, was bedeutet das für unsere Rechtsordnung? Wie wird sich diese Rechtsordnung ändern müssen, damit wir dem gerecht werden? Also das geht los in der Geburtsklinik. Wenn eine junge Muslimin ein Kind bekommt, sind da bestimmte Regeln zu beachten, die für uns halt neu und anders sind. Und das geht hin bis zur Friedhofsordnung. Also da sind viele Dinge, die einfach jetzt beachtet und auch in geltendes Recht umgesetzt werden müssen. Und das hat er einfach mal aufgelistet. Und eines der interessantesten Beiträge aus meiner Sicht ist von Frank Richter, der lange Zeit die Landeszentrale für politische Bildung geleitet hat. Er hat in Dresden versucht, den Dialog aufzunehmen mit sehr kritischen Sachsen, die also dem Flüchtlingsproblem sehr kritisch gegenüberstehen, vor allem natürlich Pegida. Und er hat faktisch wie ein Vermächtnis hinterlassen, das sind die Erfahrungen und so kann man auch mit Menschen diskutieren, die Flüchtlinge ablehnen. Das ist vielleicht in etwa der Inhalt dieses Buches. Das haben wir versucht gut zu mischen, dass man also hintereinander weg ein solches Buch auch gut lesen kann.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, man hat gemerkt, ein sehr facettenreiches Buch, das ganz unterschiedliche Aspekte behandelt, Perspektiven und trotz doch des relativ geringen Umfanges bietet. Vielleicht nochmal zurück zur Faktenlage oder die besondere Flüchtlingssituation, die sich in Deutschland 2015 ja ergibt. Es kamen damals etwa 890.000 Flüchtlinge wohl. Im vergangenen Jahr 2016 waren es noch etwa 200.000. Können Sie etwas sagen, wie sieht eigentlich die aktuelle Situation in Sachsen aus? Wie hat sich das seit 2015 hier
Ja, nach Sachsen sind 2015 etwa 70.000 Flüchtlinge gekommen. Das heißt, man kann sagen, so seit 2015 werden es etwa 100.000 sein. Das klingt erstmal wahnsinnig viel. Die sind dann nach einem bestimmten Teil worden auf die Landkreise und die Städte, die kreisfreien Städte. Nach meiner Beobachtung jetzt kann man sagen, dass pro Landkreis kreisfreier Stadt etwa so 2.000, 2.500 in einem Landkreis oder in den großen Städten lebt. Leipzig ist es wohl ziemlich genau 2.500. Das ist also knapp 0,5% der Bevölkerung in Leipzig. Glaubt, das relativiert auch diese Masse. Ich habe gesprochen mit einer Vertreterin im Landkreis Meißen, die also auch sagte, etwa 2.000 haben inzwischen so aufgeteilt, dass sie alle eigentlich glauben, das ist verkraftbar, das schaffen wir, damit kann man umgehen. Das Problem war, 2015 eben so viele auf einmal kamen und dann in Deutschland komplett überfordert waren mit diesem Ansturm. Ungelungen, neue Regelungen geschaffen werden mussten. Und ich habe so den Eindruck, 2015, also wie gesagt, noch in vielen Bereichen total chaotisch war, kommt da jetzt langsam eine gewisse Routine rein, dass man dieses Thema ganz gut in den Griff bekommt. Die Registrierung der Flüchtlinge soll jetzt im Frühjahr abgeschlossen sein. Diejenigen, die da 2015 gekommen sind, das ist schon verdammt lange. Das ist das erste Problem, das nun endlich langsam sich so löst. Das zweite große Problem war, dass es keine Deutschkurse gab oder viel zu wenig Deutschkurse. Und die Flüchtlinge warten mussten, bevor da mal Sprachunterricht auf die Beine kam. Auch das ist jetzt weitgehend gelöst. Es gibt inzwischen so viele private Bildungsträger, die Geld verdienen, dass das ganz gut läuft. Problem ist, sind dabei immer oft diesen Deutschkurs noch nicht gemacht haben. Da spielen sich dann auch kulturelle Unterschiede wieder, dass auch die Männer oft da keinen großen Wert drauf legen, dass die Frauen oder nicht wollen, dass die mit den Männern da zusammensitzen und Ähnliches. Also da gibt's noch zu tun, aber diese beiden ersten großen Probleme, nämlich Registrierung und Deutschunterricht, im Groben geschafft. Da gibt's jetzt neue Probleme, die vor uns stehen. Vielen Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, wie eine Welle jetzt durch die Institutionen gehen. Damit auch immer wieder neue Aufgaben stehen, die dann noch gelöst werden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist auch nur noch ein Bruchteil, der sich in Erstaufnahme einstellt, während das am Anfang ja fast die Normalsituation Hochphase war. Ne?
Ja, die Flüchtlingsheime sind im Allgemeinen leer. Es gibt nur noch wenige, in denen Flüchtlinge heute sind. Einige werden leer noch Bereitschaft gehalten, falls da doch wieder viel mehr kommen sollten. Aber die meisten sind auch schon geworden. Das Problem hat sich jetzt verschoben. Wer als Flüchtling ist, muss sich eine Wohnung suchen. Und das hat sich inzwischen schon zu einem entwickelt, weil gerade in den größeren Städten der Wohnraum inzwischen knapp ist. Alle suchen ja Raum. Die Wohnungsbaugesellschaften in den Gebieten, ich nehme an, das wird hier in Grünau nicht anders sein, als es in Dresden ist, die haben sich gefreut, weil sie lange schwer vermietbare Wohnungen losbekamen. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es ganz schwer geworden ist, noch vernünftigen Wohnraum zu bekommen. Und das trifft natürlich da, die hier leben. Na, deshalb wird das bestimmt eine Aufgabe der nächsten sein, dringend Anreize zu schaffen, damit preiswerte Wohnungen gebaut werden.
Vielleicht noch mal eine Frage zu diesem Komplex. Ich hatte letztens mal gelesen, dass in Sachsen, ich glaube, aktuell sich 80.000 Asylbewerber nur aufhalten. Gibt es da eine Fluktuation?
Das ist ein Thema, das mich journalistisch gerade aktuell interessiert. Ich versuche zu wie viele Flüchtlinge denn nur eigentlich noch in Sachsen sind und wohin geflüchtet sein können innerhalb Deutschlands oder auch woanders hin. Es ist ganz, ganz schwer. Kaum registrierbar ist. Da gibt es viele verschiedene Fälle. Also zum einen, also, wer als Flüchtling anerkannt ist, kann sich den Wohnort ja selbst suchen. Eben zum Beispiel Fälle im Landkreis Pirna hat man eigens eine Wohnungsgesellschaft für Flüchtlinge, damit die leichter an Wohnraum kommen. Jetzt werden denen da Wohnungen gehalten, die Leute sind aber längst weg, sie müssen es ja nicht selbst zahlen, und kommen nur, um die Leistung abzuholen. Es gibt aber auch viele, die jetzt habe ich meinen Deutschkurs hinter mir, jetzt will ich endlich arbeiten und Geld verdienen. Und was sagt ihm die deutsche Gesellschaft? Jetzt musst du erst mal 3 Jahre Azubi, auch wenn du schon 20 Jahre vielleicht Berufserfahrung hinter dir hast. Das ist gerade eine Debatte, die Dinge sehr bewegt. Die sagen, nee, also nochmal 3 Jahre Schulbank, das eine Jahr Deutsch, das hat mir gereicht. Und dann möglicherweise sich Wege suchen, die nicht unbedingt im Sinne des Erfinders sind. Na, dann vielleicht irgendwo abtauchen, sagen, ich gehe jetzt bei einem Türken arbeiten, der gibt mir irgendeinen Job. Und das ist gerade eine Sache, die auch ganz schwer zu erfassen ist. Ich versuche das im Moment von den Kommunen über Landkreise bis zum Bund, da mal Zahlen zu bekommen und zu schauen, wie das da eigentlich läuft. So richtig kann das mir im Moment niemand beantworten.
Ja, also auch da Veränderungen im Prinzip von Monat zu Monat, ja. Die müssen. Sie haben es eben angedeutet, auch Unterkunft teilweise mal dann gestellt. Natürlich muss sehr viel Hilfestellung hier geleistet werden. Oftmals wird darüber diskutiert oder über die Frage diskutiert, welche Leistungen bekommen denn überhaupt Flüchtlinge, Schutzsuchende, die hier Aufnahme gefunden haben. Ist das vergleichbar mit den anderen oder wie kann man das einordnen?
Ja, man kann es ungefähr in dieser Richtung einordnen, liegen etwas unter Hartz-IV-Regelsatz. Man kann etwa sagen, dass ein Asylbewerber, und das ist dann bei anerkannten Flüchtlingen auch nicht wesentlich anders, so nach etwa so 300, 350 Euro bekommt, je nachdem, ob er verheiratet ist, alleinstehend. Kinder auch je nach Altersgruppe, unterschiedliche Sätze. Vierköpfige Familie mit 2 kleinen Kindern wird ungefähr so 1000 Euro bekommen. Das steht Ihnen zu. Und dazu kommen dann noch Wohnungskosten. Also Flüchtlingsbewerber, also Asylbewerber bekommen ja faktisch die Unterkunft gestellt im Flüchtlingsheim oder eben auch in Kommunen, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Wenn sie anerkannt sind, dann müssen sie sich selber eine Wohnung suchen und dann wird ihnen vom Jobcenter die Wohnung bis zu einer bestimmten Höhe auch ersetzt. Dann gibt es noch Ermäßigungen im Nahverkehr. Sie können im Sozialkauf einkaufen. So, also im Prinzip etwas weniger als Hartz IV. Mit diesen Leistungen kann man leben. Komfortabel leben kann man natürlich damit nicht.
Ja, vielen Dank. Vielleicht mal eine Frage, die in einen etwas persönlicheren Bereich geht. Also mehr die Zahlenebene verlässt. Wir haben ja in Sachsen, wie in ganz Deutschland, sehr viele Syrer unter den Flüchtlingen und Sie haben ja selber da Erfahrungen gesammelt. Vielleicht berichten Sie davon und schätzen auch so ein bisschen ein, welche Personen haben denn die syrischen Flüchtlinge hier in Deutschland oder in Sachsen speziell?
Ja, sehr gern. Ich habe eine syrische Flüchtlingsfamilie, syrische Kurden, praktisch gefunden, die ich seit einem Jahr journalistisch begleite. Für meine Zeitung, für die Sächsische Zeitung, berichte da etwa ausführlich über das, was die gerade so erleben. Dass Flüchtlingsschicksale und das, was sie so erleben, einfach sparer Lesern deutlich zu machen, als wenn man nur über Zahlen berichtet, Problemstellungen. Und es hat sich erwiesen für meine Zeitung, dass das ein Glücksgriff war, weil man viele Entwicklungen, die sich gerade aktuell vollziehen, eigentlich nur über diese Schicksale mitbekommt. Wir haben das damals gesehen, 2015, gab ständig Fernsehbilder von den Massen, die da hierher kamen. Seither sind die aber alle. Und das läuft da nicht weniger dramatisch, bloß es sind keine Fernsehkameras mehr dabei. Das heißt, viele neue Entwicklungen, die gerade laufen, bekommen wir überhaupt nur dadurch mit, dass ich den Kontakt zu der syrischen Flüchtlingsfamilie habe und wir da ein Verhältnis aufgebaut haben, dass die mich auch schnell informieren, wenn da was passiert. Und da haben wir auch manche Sauerei schon aufgedeckt. Also wenn ein Sozialamt von Ihnen verlangt, dass Sie innerhalb von 24 Stunden sich eine Wohnung gesucht haben sollen und gezogen sein sollen, dann ist das eigentlich ein Skandal. Da haben die beachtet, dass das eine Zeitungsfamilie ist. Und das gab natürlich dann auch entsprechend. Ich habe bei der Gelegenheit mitbekommen, ich habe dann ein bisschen mitgeholfen, diese Familie dann zu verschaffen, als sie die beschaffen sollte. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir nicht einen einzigen privaten Vermieter in Dresden gefunden haben, der Flüchtlingen vermieten wollte. Ich habe die gefragt, guckt ihr euch die Familie vielleicht mal an? Das sind nette Leute. Bessere Mieter könnt ihr euch da gar nicht wünschen. Nee, die waren nicht mal bereit, die anzugucken. Das habe ich immerhin mit etwa 10 Vermietern durch und ich habe nicht einen gefunden. Die großen Wohnungsgesellschaften sind dann bereit, die verdienen damit gutes Geld, die machen das inzwischen sehr professionell. Das führt nur dazu, nebenbei, dass die Flüchtlinge alle konzentrierten Plattenbauten jetzt unterkommen. Das wollten wir eigentlich alle verhindern. Wir wollten eigentlich schön über die Stadt verteilt oder über die Landkreise verteilt sind. Das macht Integration ja viel leicht. Nee, es läuft jetzt genau so. Die wohnen jetzt in einem 16-Geschosser mit Empfängern zusammen. Und das Haus besteht faktisch nur aus Hartz-IV-Empfängern und Flüchtlingen. Das ist problematisch. Das ist Zündstoff. Zündstoff, der eigentlich nicht sein müsste.
Ja, ja. Würden Sie sagen, oder wie würden Sie das einschätzen, sehen jetzt die Familie, die Sie kennen, oder auch allgemein Ihre Perspektive auch in Deutschland? Oder gibt es viele, die sagen, wir möchten wieder zurück, wenn die politischen Verhältnisse in Syrien halbwegs so sind, dass man wieder dort in Ruhe leben kann?
Ich kenne jetzt keine Studie, die sowas schon erforscht hätte. Das, was meine Flüchtlinge mir sagen, die sagen mir weder ja noch nein, also wir wollen zurück oder wir wollen, sondern sie sagen, wir können es uns mit unseren Erfahrungen nicht vorstellen, dass man einkehrt. Für sie ist das unvorstellbar. Und die Entwicklungen in der letzten Zeit zeigen ja auch, dass die Situation in Syrien eher noch komplizierter wird. Na, jetzt hat sich noch Israel mit reingehängt und die Türken hängen da inzwischen drin. Und das wird nicht einfacher. Ich glaube, dass gerade jüngere Flüchtlinge darauf einstellen werden, hier bleiben zu wollen. Das ist aber, glaube ich, alles noch viel zu früh, um da jetzt schon was definieren zu können. Im Moment bewegt ja viele Syrer, die jetzt oft nur noch für ein Jahr bekommen, also Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr. Wie geht das dann nach einem Jahr weiter? Und hoffentlich bekomme ich eine Verlängerung. Die Flüchtlingsfamilie, die ich betreue, die haben jetzt 3 Jahre bekommen, nachdem sie 1,5 Jahre drauf gewartet haben. Und die denken da jetzt schon ein Stück länger. Da denkt man also jetzt darüber nach, wie kann man hier fest Fuß fassen, wie kann man hier Geld verdienen, sich außen und so.
Naja, daraus ergeben sich ja dann entsprechend auch gewisse, Erfordernisse für die Politikgestaltung und auch verwaltungsmäßiger Art. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Flüchtlinge hier bleiben, geht es um die Frage der Integration. Wie schön, sind die Weichen hier gut gestellt, verwaltungstechnisch und auch politisch, was den Umgang anbelangt, oder gibt es da große Defizite?
Ich glaube, dass viele wichtige Fragen jetzt noch in den nächsten Monaten geklärt werden müssen. Der Fragen, die viele sehr bewegt, ist, wie ist das mit dem Deutschkurs weiter? Wie gesagt, ich sagte schon, eigentlich wollen alle schnell Geld verdienen. Aber Berufsverbände, Gewerkschaften und so verlangen eigentlich eine vergleichbare Ausbildung mit allen, die hier geboren sind. So, das muss man jetzt, also in dem Falle praktisch meiner Familie, der Mann ist natürlich, hat 10 Jahre Berufserfahrung als Elektriker, der hat null Bock, nochmal 3 Jahre in die Lehre. Ihm kann man verständlich machen, dass er die Normen hier in Deutschland lernen muss. 3 Jahre nochmal Azubi sein. Jetzt war er schon 1 Jahr Lehrling für die Sprache. Das reicht ihm eigentlich. Und jetzt will er eigentlich arbeiten. So. Und da gibt es unzureichend Regelungen. Und ich sehe das mit Sorgen, weil, wie gesagt, jetzt sind viele Flüchtlinge aus den Deutschkursen raus. Und im Sommer beginnt das neue Lehrjahr. Bis dahin müssten da viele Regelungen eigentlich durch sein. Also ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, wenn man zu Regelungen kommen könnte, dass Flüchtlinge in ausführlichen Praktika zeigen, was sie können. Auch Arbeitgebern zeigen, ob sie denn zu Disziplin in der Lage sind, was bei manchen schon ein Problem ist, die dann früh nicht aus dem Bett. Und genau auch nachweisen können, wie viel sie denn selbst drauf haben. Damit also auch klar wird, was müssen sie noch lernen. Und dann spezielle Kurse angeboten werden können. Ob man da wirklich 3 Jahre Azubi sein muss in einigen Bereichen. Ich glaube, es ist eher dann deutsche Regelungswut und Interessenpolitik, die das dann durchdrückt, dass man zu solchen Regelungen kommt.
Ja, das eine oder andere muss auf jeden Fall noch überprüft werden, aber so die Gesamtlage scheint doch halbwegs im Griff. Und von daher gesehen vielleicht meine abschließende Frage an Sie von der Gesamteinschätzung her. Diese große Flüchtlingswelle haben wir mehr oder weniger in den Griff, noch viel zu tun ist. Wird es dabei bleiben? Glauben Sie, dass die Internetlage und auch die Politik, wie sie gemacht wird, dafür sorgen wird, dass es eine oder dritte größere Welle gibt? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich kann es nicht beurteilen. Es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Die Politik wird alles dran setzen, dass es keine zweite, dritte Welle gibt, weil das wäre tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, wenn Flüchtlingsbewegungen, so wie sie jetzt im Moment laufen, für dieses große und reiche Land durchaus verkraftbar ist. Ich glaube auch, dass auch Flüchtlinge einen guten Beitrag hier leisten können. Wir klagen schließlich an jeder Ecke darüber, dass uns Fachkräfte fehlen und gerade auch in Berufen, in denen man durchaus Flüchtlinge auch ausbilden kann, die Berufe aller Art, aber auch eine ganze Reihe Handwerksberufe, die kaum noch Nachwuchs finden. Also ich habe mit vielen gesprochen, die mit Flüchtlingen jeden Tag umgehen und die sagen, ein großes Problem, jüngere Flüchtlinge dazu zu bringen, einen Beruf zu erlernen, der hier sehr gefragt ist. Das müssen wir nur tun und dann kann das Ganze dann durchaus alles sehr gut ausgehen. Man darf eben nur nicht, wie ich das in Neukölln da eben erlebe, dass man die einfach machen lässt, sich da ghetto und einfach darauf hofft, dass das irgendwann mal gut ausgeht. Macht das nicht gut aus.
Ja, vielen Dank auch für diese abschließende Einschätzung. Meine Damen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Sie einladen an unseren Stand. Die drei hier in dieser Halle, wo wir auch noch Bücher bereithalten und wo wir auch für Nachfragen zur Verfügung stehen, gemeinsam mit dem Herausgeber. Ihnen, Herr Kittel, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und ich hoffe, dass wir auch weiterhin genügend Leser für unser Buch Flüchtlinge in Sachsen finden.
Danke. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.